Herzlich willkommen zu Hass aber herzlich, dem Podcast mit der Singer-Songwriterin Miss Ellie
und dem Liedermacher Falk.
Heute mit dem Hass-Thema Selbstoptimierung.
Ich weiß, das sagt man nicht, doch ich hasse dich.
Also wir haben das Thema Selbstoptimierung für heute ausgesucht, um es zu hassen. Was verstehst du denn unter Selbstoptimierung?
Ja, ich glaube, das ist halt so ein Feld, das teilt sich dann so ein bisschen auf in Körper, Geist und Ernährung, würde ich sagen, sind die großen, groben Themen. Aber man kann natürlich in der Arbeit sich leistungsfähiger machen und vielleicht auch in zwischenmenschlichen Beziehungen an sich selber arbeiten und sowas. Also eigentlich umfasst es ja fast eigentlich alles. Dafür könnten wir ja jetzt wahrscheinlich einen ganzen Podcast machen, nur zu dem Thema.
Nur für die Einzelnen, das stimmt schon, ne? Also es fällt auf jeden Fall auch sowas rein wie Schönheitsoperation, würde ich sagen, genau. Aber auch so einfach diese Grundfrage, verändert man nur sein Mindset? Also so die Grundeinstellung zu sich selber, was ist einem wichtig, was nicht? Aber auch eben sowas wie, mache ich mir die Nase schön?
Ja, oder trainiere ich, bis der Arzt kommt. Aber weißt du, bevor wir ins Thema jetzt einsteigen, möchte ich dich fragen, ob du uns einen kleinen Hass des Tages mitgebracht hast.
I hate you!
Wir könnten mal eine ganze Folge machen, wo wir nur kleine Hasse des Tages machen, weil mir fällt da immer was ein.
Können wir ein Special machen, finde ich gut.
Ich bin zurzeit sehr, sehr viel auf Tour. Also fahre ich sehr viel Auto. Und beim Autofahren, finde ich, gibt es so viele Dinge, die man hassen kann an anderen Autofahrern. Natürlich, ich selbst bin ja makellos und fehlerfrei beim Autofahren, logischerweise. So, ich möchte jetzt einfach nur eins rauspicken, was mir wirklich jetzt gestern noch auf der Autobahn schrecklich auf die Nerven geht und eigentlich immer, was ich für ein fast größeres Risiko für den Straßenverkehr halte als Raser oder ähnliches, nämlich Mittelspurschleicher.
Fühle ich.
Fühlst du? Ich hatte dich zwar nicht sicher, ob du auch eine bist.
Manchmal passiert mir das auch, aber dann denke ich immer, ich habe einen guten Grund.
Was ist der gute Grund, Mittelspurschleicher zu sein?
Wenn man so 3 km/h irgendwie schneller fährt als das Auto rechts neben einem und man weiß so, oh, jetzt ziehe ich jetzt nicht nochmal extra rein, um dann wieder rauszuziehen, weil hinter mir die ganzen schnellen Idioten kommen. Und dann stresst mich das. Dann bleibe ich lieber auf der Mittelspur und warte, bis ich im Schneckentempo dann doch an dem anderen vorbeigezogen bin. Aber wenn alles frei ist, dann ist ja Schwachsinn, muss man nicht auf der Mittelspur fahren.
Ja, ich glaube immer, manchmal habe ich das Gefühl, es ist einfach Faulheit. Das kann man ja fast sympathisch finden, dass Leute so faul sind, dass ihnen selbst mal irgendwie kurz nach rechts lenken und blinken schon einfach zu anstrengend ist auf Dauer.
Blinken. Blinken lassen ganz viele weg.
Nächster Hass des Tages, oder? Leute, die nicht blinken.
So faul. So faul. Was machst du dann, wenn du einem Mittelschleicher begegnest? Hupst du den an?
Rechts überholen.
Aus Prinzip.
Immer.
Ich habe auch einen kleinen Hass des Tages mitgebracht. Und zwar bin ich ja nicht wie du gerade auf Tour. Meine Tour geht ja erst im April wieder weiter und ich nutze die Zeit jetzt gerade zum Songwriting. Das ist manchmal dann so anstrengend, so kreativ zu arbeiten, dass ich dann abends so ausgepowert bin, dass ich dann Trash-TV gucke, um mich zu erholen. Das ist das Einzige, was dann so geht, wo ich so runterkommen kann. Und jetzt lief ja gerade das Dschungelcamp, ne? Ich wurde gezwungen, das anzugucken und da war ich gehuckt. Und dann habe ich das bis zum Schluss das erste Mal in meinem Leben geguckt. Gestern war Finale, also jetzt, wir zeichnen gerade, was ist heute, 9. Februar, zeichnen wir auf. Gestern war Dschungelcamp-Finale und mein kleiner Hass des Tages ist, dass Gil Oferim gewonnen hat.
Das ist, finde ich, auch eine schwierige Personalie, sagen wir es mal so.
Das war so ein krasser Medienrummel und ich habe mich da richtig reingegraben in die Thematik. Ich fand es unmöglich, dass der gewonnen hat.
Wer hat das denn entschieden, dass der gewonnen hat? Das Publikum oder was?
Naja, das Publikum, sagen sie, man soll dann anrufen für die Leute, aber ich glaube, das ist alles ein so abgekatertes Spiel gewesen.
Okay.
Meine kleine Verschwörungstheorie. Ja, absolut, weil, also ich kann mir nicht vorstellen, dass halt so viele Menschen für ihn angerufen haben, nach dem, was er halt so verzapft hat da mit seinem Antisemitismus-Vorwurf und dann nicht fähig sein, sich zu entschuldigen. Und jetzt hat er im Dschungelcamp auch so getan, als hätten die ihn da letztendlich gelinkt und gar nicht das richtige Videomaterial aus dem Hotel damals genommen. Ja, irgendwie schien mir das so wie so eine absolute krasser Rehabilitationsversuch von Gil Oferim, diese ganze Dschungelcamp-Staffel jetzt.
Gut bezahlt auch noch, ne?
Ja, er hat, glaube ich, also man munkelt, ne, dass er 300.000 Euro dafür gekriegt hat. Und das heißt ja eigentlich Reality-TV, aber so real ist es gar nicht. Und mir ist es ja auch eigentlich auch fucking unangenehm, dass ich das tatsächlich gucke.
Ja, ist mir auch unangenehm, dass du das guckst.
Dass wir befreundet sind, ne?
Jetzt, also spätestens jetzt ist es mir.
Spätestens jetzt. Aber ja, es ist so mein kleiner Guilty Pleasure, der mich runterholt nach dem anstrengenden Songwriting-Tag.
I hate you.
Ja, schön. Aber dann können wir uns jetzt dem großen Hass des Tages widmen. Ich fand das Thema sehr, sehr passend, weil da kann man halt wirklich so viele Dinge finden, wo man denkt, wow, wirklich, das gibt's.
Ja, wir haben ja auch gerade vor allen Dingen gedacht, um zu überprüfen, ob wir unsere Vorsätze vom neuen Jahr im Februar immer noch umgesetzt haben. So neues Jahr ist ja auch immer so, dass man sich selbst optimieren will im nächsten Jahr und dann macht man das vielleicht 2 Wochen und dann ist das auch wieder egal. Wie ist denn das bei dir? Hast du deinen Vorsatz für dieses Jahr immer noch am Start oder?
Also es ist ja tatsächlich so, ich mache nicht so diese klassischen Jahresvorsätze mehr, weil es halt genau wie du beschreibst, irgendwie Quatsch ist. Ab spätestens ein Monat später denkt man, naja, so mehr Sport, dann ist man kurz top motiviert, irgendwann wird es dann weniger. Natürlich denkt man ja, und das tut hoffentlich auch jeder mal darüber nach, was zu ändern. Ich habe aber das nicht so an den 1.1. gemünzt. Sagen wir mal, das ist nicht zwangsläufig damit verbunden, dass es ab Januar so sein muss. Aber ja, Gedanken mache ich mir auch. Aber ich würde behaupten, ich habe noch nichts aufgegeben, weil ich nichts vorgenommen habe.
Du bist ein Fuchs, du bist ein Fuchs. Ja, ich hatte ja das Ding, dass ich mir wieder regelmäßiger Sport machen wollen würde und aufhören will, Fingernägel zu kauen. Und ich habe beides bisher geschafft.
Das ist gut.
Ja, und jetzt meine Frage. Was denkst du, wer ist der optimiertere Mensch von uns beiden?
Naja, man könnte jetzt natürlich sagen, ich war halt vorher schon optimal. Das heißt, was will man da noch machen?
Dann habe ich hier noch was Nettes vorbereitet für dich. Weil du dich ja für so optimal hältst, habe ich mal einen optimierten Tag für dich zusammengestellt.
Ich weiß auch nicht. Letzte Folge hast du mir schon Grabsteinsprüche gemacht.
Ja, ich bin immer gut vorbereitet, weil ich halt sehr optimiert bin.
So. Ja, offensichtlich. Okay, ich bin
Pass
gespannt.
Auf. Jetzt kannst du mal abgleichen, ob du wirklich so optimal bist, Falk.
Mhm.
So. Der optimierte Tag von Falk. 5 Uhr aufstehen, freiwillig. Der Wecker klingelt nicht, er manifestiert. Falk steht sofort auf, weil Liegenbleiben schon Prokrastination ist. 5:02 Uhr. Dankbarkeit. 3 Dinge, für die er dankbar ist. Erstens Disziplin. Zweitens Disziplin. Drittens, dass andere weniger diszipliniert sind. 5:07 Uhr. Eisbad. Nicht aus Spaß, aus Charakterbildung. Gedanken wie Schmerz ist nur ein Glaubenssatz. 5:30 Uhr. Atemtechnik. 4 Sekunden ein, 4 Sekunden aus. Danach Journaling. Ziele, Ziele, Ziele. Kein Platz für Gefühle, nur Bullet Points. 6:30 Uhr. Kreativitätseinheit. Songwriting nach Timer. Inspiration bitte zwischen Minute 12 und 17. Alles andere wird optimiert. 8 Uhr Frühstück. Proteinreich, zuckerfrei, lebensfreudearm. Schmeckt nach Verantwortung. 9 Uhr Content und Selbstvermarktung. Post über Achtsamkeit. Währenddessen leichte innere Unruhe, weil er nicht achtsam genug dabei war. 12 Uhr Spaziergang. Nicht aus Lust, für die Schritte. Die Uhr sagt noch 3000 Schritte bis zur Zufriedenheit. 14 Uhr Persönlichkeitsentwicklung. Podcast hören über Menschen, die erklären, warum sie glücklicher sind als er. 18 Uhr, Abendroutine. Reflexion, war ich heute genug? Wenn nein, woran lag ich? Nein, 21 Uhr, Schlafoptimierung. Blaufilter, Lavendel, Gedanke, morgen werde ich besser. 21:07 Uhr, einschlafen. Die Uhr sagt später, Schlafqualität 68%. Und damit ist auch das Erholen gescheitert.
Das ist super, da sind tausende von den Dingen dran, die ich an Selbstoptimierung hasse, sind in diesem Text drin.
Glaubst du, du wärst ein glücklicherer Mensch, wenn du diese
Auf
Routine
gar keinen Fall.
Am Tag...
Auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass ganz oft dieser Weg der Selbstoptimierung, über den man ja hier gerade spricht, ja, eben nicht glücklicher macht. Es funktioniert auch nicht, wenn man einfach nur sagt, so, jetzt habe ich gute Laune, los geht's. So einfach ist es nicht oder so leicht geht der Weg nicht. Und nur seine Strukturen, irgendetwas anzupassen, von dem man denkt, dass es einem Optimum entspricht. Und da fängt es ja schon an, was ist eigentlich überhaupt optimal? Was du da aufziehst, ist halt wieder so eine Art Leitfaden, was andere sagen, wie man es machen sollte.
In deiner Aussage steckt ja auch gleich mein großer Hass an der Selbstoptimierung drin. Von wegen, ich möchte heute gut drauf sein. Wenn man es nicht schafft, dann hat man einfach versagt. Deshalb, das impliziert es ja sofort.
Okay, das ist natürlich auch stark. Stimmt. Das Scheiternpotenzial ist gigantisch, meinst du? Also
ja,
man macht sich noch unglücklicher, wenn man das nicht hinbekommt, was man sich vorgenommen hat.
Wo glaubst du denn, kommt dieser riesige Trend der Selbstoptimierung her?
Also im Zweifelsfall aus den USA.
Ich glaube, die haben angefangen mit dem Scheiß.
Ich weiß nicht, woher es kommt. Ne? Ich glaube, es gab es immer schon auf seine Art. Ja, vielleicht auch hat man es halt mal anders genannt. Ja. Ich glaube schon, dass viele Leute immer schon an sich selbst zweifelten oder sich überlegt haben, wie sie irgendwie besser ankommen, glücklicher sind, zufriedener sind, was auch immer. Das ist ja auch per se nichts Schlechtes. Es kommt ja eigentlich aus einer Unzufriedenheit mit sich selbst heraus. Der Wunsch, etwas zu ändern, damit man glücklicher ist. Kennt, glaube ich, jeder. Ist ja auch legitim und vor allen Dingen auch irgendwie sogar vernünftig, wenn man unglücklich ist, zu versuchen, glücklicher zu werden. Ich glaube, das sollte man schon immer machen. Nur ob man das durch so komische Vorsätze hinkriegt, halte ich halt für Quatsch.
Also das, was du sagst, ist ja so ein ganz gesunder Umgang mit Selbstoptimierung, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also dass man selber merkt, man ist unzufrieden, man will was verbessern, damit es einem wieder besser geht. Das ist ja sehr zugeschnitten auf einen, ganz individuell persönlich. Aber das, worüber wir ja heute uns richtig aufregen, ist ja diese, dass das so Überhand genommen hat, dass ja einfach so viele Apps entwickelt worden sind, die einen noch besser machen und die dies noch und das noch und jenes noch und wo ist da ein Ende?
Es ist halt alles am Ende auch eine Marktfrage. Kapitalismus in Reinform, auch die Selbstoptimierung ist ja einfach ein gigantischer Markt.
Es ist schon wieder der Kapitalismus, ne? Ich sag's dir, wir haben bisher in jeder Folge den Scheißkapitalismus irgendwie als Grund für alles, für allen Übel in der Welt. Ich glaube auch, dass der Kapitalismus eine große Rolle spielt, gerade in dieser Leistungsgesellschaft, in der wir leben, auch gerade vor allen Dingen hier in Deutschland. Wir streben halt immer nach mehr Leistung, nach Verbesserung, nach größerer Arbeitskraft. Und wenn wir das halt nicht schaffen, dann fühlen wir uns, haben wir ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, das ist hier in Deutschland sehr verankert, dass wenn man sich ausruht, dass das nicht okay ist, dass man das erstmal noch erklären muss, warum man das jetzt tut und sich rechtfertigen muss. Wenn wir jetzt von der Körperselbstoptimierung kommen, ne, man will fitter sein, damit man mehr leisten kann, damit man irgendwie mehr rausholen kann aus dem Tag und vor allen Dingen auch für die Arbeit, wie unser Bundeskanzler das von uns auch verlangt.
Unser Bundeskanzler
dass wir mehr
hat ganz tolle Meinungen zum Thema Arbeit, gar keine Frage.
Ja. Und dann wird die Ernährung angepasst, dann wird der Körper angepasst und die mentale Gesundheit nur dafür, dass wir noch krasser performen einfach.
Da könnten wir natürlich, das finde ich jetzt ein gewagtes Ding, ist das generationsübergreifend so? In meiner Generation gibt und gab es so derartig viele faule Leute, wie ich auch Fleißige kenne. Ja? Ich wette, das ist bei den heute 18-Jährigen gar nicht so anders. Wird, glaube ich, gerne manchmal so gemacht, auch von älteren Generationen, dass sie so tun, als wenn bei ihnen das alles anders mal gewesen wäre. Auch so Selbstoptimierung ist ja auch nicht nur ein Ding von jungen Leuten. Das ist ja auch nicht wahr.
Glaubst du, also weil durch Social Media und so sind wir ja viel mehr so vergleichen und so ausgesetzt und dann vergleichen wir uns mit irgendwelchen Leuten, die ständig reisen sind und irgendwie Yoga machen, keine Ahnung, wem du da so folgst.
nur Yoga-Lehrer, von meinen Dingen.
Ja, und da gibt es diese ganzen, was du vorhin kurz erwähnt hattest, diese ganzen Coaches, die einem erzählen, wenn du das und das machst, dann wird es dir besser gehen oder dann wirst du mehr Erfolg im Dating haben oder was weiß ich. Und das ist ja eigentlich etwas, was unsere junge Generation inhaliert haben mit der Muttermilch, sag ich jetzt mal. Glaubst du nicht, dass die noch krasser sind in diesen Dingen?
Es gibt ja Studien auch dazu, inwieweit soziale Medien irgendwie schädliche Wirkung haben, in vielerlei Hinsicht. Und das wird auch, glaube ich, weiter auch zu Recht diskutiert. Was immer da die Lösungen sind, weiß ich jetzt ja auch nicht. Aber es gucken ja auch nicht nur ganz junge Leute. Ich glaube, man ist natürlich viel stärker zu manipulieren oder so, wenn man noch 13 ist. Leicht zu manipulieren sind wir irgendwie eigentlich alle. Und ich glaube, je unglücklicher man ist, desto eher neigt man dazu, sich vielleicht auch auf sowas einzulassen. Je unzufriedener man mit sich selbst ist, ist vielleicht die bessere Formulierung. Mhm. Gerade jetzt beim Thema Selbstoptimierung. Ich habe einen Artikel zugeschickt bekommen vom lieben Freund. Da geht es um so Mindset-Coaches, die dann so Tickets verkaufen. Da gehst du hin, zahlst 400 € oder sowas. Und dann erzählt er dir ein paar Stunden, dass du glücklicher sein sollst und dann wird das so, wiederholt es, mir geht's super, weißt du so. Also wie eine Sekte, wenn ich was sagen darf. Und die verdienen sich ja dumm und dämlich und da habe ich gelesen, das sind gar nicht, also es sind oft Leute, die haben, also die sind auch vermögend schon und haben alles, aber fühlen sich halt nicht glücklich und hoffen jetzt durch sowas ihr Glück zu finden. Also ich glaube, die Suchenden neigen vielleicht noch mehr dazu zu glauben, sie müssten alles an sich optimieren, damit endlich alles gut wird, damit sie einen Partner finden oder damit sie mit ihrem Partner wieder glücklich sind oder damit sie im Job erfolgreicher werden und so. Und ich selbst, wenn ich jetzt mein Leben nehmen würde, würde auch behaupten, dass je unzufriedener ich mit mir selbst war, desto unsicherer ich ja auch wurde und man dann eher geguckt hat, ja, was kann man jetzt machen vielleicht, dass man das Leben nochmal besser wird. Logisch. Ob es dann das allerdings ist, weiß ich nicht.
Ich habe im Zuge der Vorbereitung hier bin ich über das Wort Biohacking gestolpert. Mhm. Also Bio kommt von Leben und Hacker oder Hacking ist halt Entschlüsselung und Kontrolle. Also das Leben entschlüsseln und die Kontrolle übernehmen letztendlich. Und ich habe einen Beitrag dazu gesehen. Das ist so ein Typ aus den Niederlanden, der steht halt wirklich morgens auf und setzt sich dann eine halbe Stunde vor so eine Rotlichtlampe oder sowas, weil er meint, dass das die Energiereserven in den tiefliegenden Zellen aktiviert. Und dann macht er noch Yoga, dann nimmt er seine ganzen Supplements zu sich und dann hat er auch den ganzen Tag getaktet. Also dann sagt er, ja, morgens mache ich das, dann mache ich konzentrierte Arbeit, weil ich durch das Yoga aktiviert wurde. Dann mache ich eine Pause und esse dies und jenes, was vorher schon abgepackt ist. Und dann habe ich einen Nachmittag voll mit Meetings. Und am Abend sind noch 2 Stunden Zeit für Privates.
Cool.
So.
So wünscht, wie kann man besser leben?
Ja, und der, das ist halt voll krass. Der hat natürlich auch so, der macht da zwischendurch macht er noch Sport, ist ja klar. Hat ein Body wie so ein griechischer, was weiß ich, Olympiateilnehmer. Und der coacht halt auch Unternehmensvorstände und sowas, ne, in wie sie ihr Leben so optimieren können. Und ich frage mich so, also der wirkt dir jetzt ganz happy damit? Ich so dachte, mit so einem Typen könnte ich niemals leben. Das ist ja viel zu krass. Das ist, also, was für eine Person braucht er als Partner? Wahrscheinlich eine, die das genauso krass macht wie er. Und dann sind die halt so ein Überkappel und.
Ich wette, dass sowas gut bei Social Media funktioniert, dass die ganz viele Leute sagen, boah, wir wollen alle so sein wie du oder wie ihr oder sonst was. Aber ich finde, also schon der Anfang, das Leben, was war das, entschlüsseln? Ja, und sich dem dann anpassen. Ja. Also, vielleicht schon allein das Leben zu entschlüsseln. Also das ist doch ein bisschen die Sinnfrage oder was. Und wenn man das schafft, herzlichen Glückwunsch, bin ich sehr gespannt. Aber die Lösung kann auf keinen Fall, glaube ich, das sein, was du gerade aufgezählt hast. Und außerdem ist das wieder dieses, ich merke, irgendwas tut mir nicht gut, ich muss irgendwas ändern. Ja, das ist das eine. Aber bei dieser Selbstoptimierung oder bei dem Beispiel ist es dann doch direkt wieder ins absolut Extreme gehend. Das ist ja nicht irgendwie, das ist ja nicht mehr normal. Kann der scheißen, wann er will? Oder muss der auch zu festen Zeiten scheißen?
Vielleicht kann er auch gar nicht mehr scheißen. Er meinte dann auch so, ja, man muss sich die Technologie zunutze machen. Eigentlich sind wir dafür gemacht, dass wir einfach den ganzen Tag draußen sind und Vitamin D tanken und draußen irgendwie Aktivität machen. Das ist halt einfach das, der natürliche Lebensraum des Menschen, sag ich jetzt mal. Aber wir sitzen ja jetzt ganz viel drin und kriegen dann kein Sonnenlicht und sind ja eher so Höhlenmenschen jetzt wieder geworden. Und dann sagt er, aber man kann die Technologie nutzen, zum Beispiel, wenn man weiß, man braucht so und so viel Vitamin D, dann kann man es entweder supplementieren oder sich halt vor so eine komische Rotlichtlampe setzen mit, was weiß ich, UV, keine Ahnung, was man da so braucht. Und er meint so, letztendlich wird das die Zukunft sein, dass wir halt alles, was wir eigentlich aus der Natur bekommen müssten als natürlichen Lebensraum, faken mit Technologie. Und die Technologie macht das alles effizienter. Also so viel krass Vitamin D. Das klingt so, als würden die sich zu so einem Übermenschen auftunen wollen, weißt du? So.
Also ein wahrer Kern ist ja bei sowas da drin. Also das glaube ich halt immer. Bei all diesen ganzen Sachen ist ja ein wahrer Kern drin. Zum Beispiel, dass man Vitamin D, also so Tageslichtlampen benutzt. Die werden ja sogar von Ärzten teilweise empfohlen bei Depressionen und so weiter. Die Frage ist halt nur, wird es da vielleicht ein bisschen auf die Spitze getrieben, wenn ich das so...
Ich habe auch eine Tageslichtlampe zu Hause.
Ja, guck mal, siehst du, genau. Ja.
Aber dieses... Biohacking, das mündet dann noch in so einem anderen Trend, habe ich rausgefunden. Longevity, so heißt das. Und da gab es auch so einen Typen, der ist total daran interessiert, ewig zu leben. Der ist auch so am Supplementieren und so Biohacking betreiben und so. Und er will sich später, wenn er stirbt, einfrieren lassen, damit er in, was weiß ich, in 100 Jahren aufgeweckt werden kann wieder, wenn die Technologie endlich so weit ist, dass die tote Menschen wiederbeleben können. Aber man kann entweder nur sein Gehirn einfrieren lassen oder den ganzen Körper. Das ist halt unterschiedlich teuer. Das Gehirn ist natürlich günstiger. Und es geht ihm darum, dass er halt mit seinen Erinnerungen quasi in der Zukunft leben kann und sehen kann, wie wir den Mond besiedeln und sowas.
Also verständlicher Wunsch, oder? Wer will nicht ewig leben? Also ewig leben will ich eigentlich auch nicht, aber also die Suche nach dem ewigen Leben oder so ist ja jetzt...
Aber jetzt mal ganz ehrlich, philosophische Frage, Falk. Mhm. Willst du wirklich ewig leben? Was würdest du dann machen die ganze Zeit?
Nee, will ich nicht. Also wir hatten das ja letzte Folge, als wir Beerdigung als Thema hatten, auch schon mal so ein bisschen besprochen, dass trotzdem so diese Vergänglichkeit manchmal etwas schmerzhaft sein kann, finde ich, sich dessen bewusst zu sein. Vor allen Dingen als nicht religiöser Mensch. Ich glaube aber auch nicht, dass die Antwort darauf ist, ewig zu leben. Also die Frage ist natürlich, wie? Also wenn ich jetzt in meinem optimalen, da sind wir, in meinem optimalen Zeit, also in meiner besten Zeit, keine Ahnung, wann immer die ist, war die schon? Ich befürchte, die war schon. Aber vielleicht kommt die, ist die auch gerade. Oder bin ich dann ewig so gebrechlich und am Ende? Spannend fände ich das in seiner ersten Instanz schon. Aber vielleicht ist auch gut, dass das Leben endlich ist und man das Beste aus der Zeit macht, die man hat. Das Beste für sich, meine ich natürlich. Oder? Willst du denn ewig leben?
Auf gar keinen Fall. Ich finde das Leben so anstrengend.
Das klingt ja so, als wenn es bald schon zu Ende gehen sollte.
Also ein Leben reicht mir, ey, ganz ehrlich. Und dann nochmal neu. Also ich glaube ja an Reinkarnation.
Du glaubst, das wusste ich nicht. Du glaubst, grundsätzlich ist das so, ja?
Ja, ich denke doch schon. Ich meine, also die Seele oder was auch immer da so in uns drin, das Bewusstsein oder die Energie, die geht ja nicht einfach weg, die muss ja irgendwo hin. Und ich glaube schon, dass man dann in einer anderen Form wieder zurückkehrt.
Okay. Ich meine, bei dieser Reinkarnation ist so ein bisschen dieses... Wir bestehen ja alle aus Atomen und die sind ja nicht einfach weg. Das finde ich schon dann eher so einen etwas romantischeren Gedanken, dass da ja irgendwas bleibt. Aber ich glaube nicht, dass man da so rumfleucht. und noch irgendwie dann denkt, oh krass, jetzt bin ich eine Erbse oder was, keine Ahnung.
Du möchtest also als Erbse reinkarniert werden.
Das schlechteste Beispiel. Ich weiß auch nicht, warum mir ausgerechnet Erbse einfiel, aber ja. Spannend finde ich auch, du hast mir gefragt, woher kommt es eigentlich? Wir hatten direkt die USA im Verdacht. Oder dann haben wir gesagt, warum in Deutschland vielleicht manchmal dieser Zwang zur Selbstoptimierung aufgrund von Arbeitswut und Fleiß vielleicht noch stärker verankert ist. Aber ich finde es spannend, es gibt es ja tatsächlich überall weltweit und auch in allen Systemen. Aber ich finde es durchaus spannend, dass es ja auch irgendwie noch Unterschiede gibt, national.
Mich hatte das auch interessiert, ob in anderen Ländern Selbstoptimierung anders gelebt wird. Und mir ist aufgefallen, wenn wir halt Selbstoptimierung hassen, sollten wir am besten nach Frankreich ziehen.
Weil einfach denen ist alles egal. Ach komm. Ja. Rot, weiß,
die optimieren sich sicherlich auch ein bisschen selbst, aber Hauptsache, sie sind einfach da und trinken Wein. Es ist offensichtlich in Frankreich alles ein bisschen entspannter und so. Was ich viel interessanter fand, war der Schönheitswahn in Korea. Die haben auch eine wahnsinnig hohe Affinität zur Selbstoptimierung, aber die sind nicht so, dass sie ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie nichts leisten, sondern die haben ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, wenn ihr Verhalten dazu führt, dass es anderen schlecht geht. Das habe ich so
nett
rausgefunden. Eigentlich voll nett. Die haben natürlich auch einen kollektiven Leistungsgedanken. Also man muss sich am besten einfach einfügen und nicht sonderlich aus dem Raster fallen. Gerade bei diesem Schönheitswahn, da wird zum Beispiel jungen Frauen, wenn die den Schulabschluss gemacht haben, da wird halt nicht irgendwie, was weiß ich, was kriegen wir zum Schulabschluss? Bisschen Kohle geschenkt, bisschen was für einen Führerschein, ne? Oder sowas,
so
ne?
Zum Beispiel, ja.
Und die kriegen halt eine Schönheits-OP geschenkt.
Ah, direkt auf Zweck gebunden, also dürfen die selbst aussuchen, was sie an sich ändern, oder wird dann gesagt, bei dir eindeutig die Nase oder so, keine Ahnung.
Das weiß ich, ich glaube von Familie zu Familie unterschiedlich, aber die haben so ein krasses Bild von Schönheit, dass den jungen Frauen von der Muttermilch an gesagt wird, alle deine Probleme werden sich lösen, solange du nur schön bist. Also die lassen sich teilweise umoperieren, sodass man die gar nicht mehr wiedererkennt. Es gab auch mal einen Fall, da hat eine Frau komplett umoperiert und ein Mann hat sie dann geheiratet und dann haben die ein Kind gekriegt und das Kind war super hässlich. Und der Mann hat sich gefragt, warum? Und dann kam raus, ach so, die Frau, die war gar nicht schön.
Also
ja,
das ist, das ist alles falsch an dieser Geschichte. Auch wie du sie erzählst, alles ist falsch an dieser Geschichte.
Das ist doch nicht mein Wortlaut. Ich würde sowas niemals zu einem Kind sagen.
Natürlich. Naja, also mal unter uns ganz kurz, Babys und so, ne, sind doch eigentlich immer hässlich.
Was? Meine Neffen waren wunderschön als Babys und auch immer noch.
Na klar, okay.
Du warst bestimmt hässlich als Baby.
Ich war super hässlich, hatte einen riesen Wasserkopf und war voll fett. Und schau, was jetzt aus mir geworden ist. Da hast es. Ohne OPs. So, ja, nee, aber interessant.
Das fand ich richtig krass, wie sehr die Frauen da unter Druck sind, sich schön machen zu lassen sozusagen. Gutes Zeichen ist, dass der Feminismus auch endlich da angekommen ist seit ein paar Jahren. Also, dass Frauen sich gegen dieses mega Schönheitsideal wehren. Ich habe natürlich dann auch mal recherchiert, was denn gerade das Schönheitsideal hier in Deutschland ist. Und du wirst lachen. Es gibt tatsächlich eine Website, die heißt schönheitsgebot.de. Und ich zitiere jetzt, Frauen müssen heute schlank und zierlich sein. Der weibliche Körper sollte sich durch einen durchtrainierten Bauch, gazellenartige Beine und wohlgeformte Brüste auszeichnen. Körbchengröße B. Die Schultern sind im Idealfall breiter als die Hüften, wobei die Beine zwischen 110 und 112 cm lang sein sollten. Jetzt rate mal, wie lang meine Beine
12
sind.
12 Zentimeter.
12? Was ist mit dir?
Nee, also bitte, weiß ich nicht. Ich habe noch nie deine Beine gemessen.
Ich habe meine Beine auch noch nie gemessen. Ich wusste auch nicht, ob ich,
hast
dass
jetzt
ich
gemacht?
Da... Natürlich habe ich meine Beine gemessen. Vom Knöchel bis zur Hüfte habe ich 80 Zentimeter. Ich bin sowas von unoptimal. Ich müsste meine Beine brechen lassen, um sie länger
okay,
machen
wow
zu lassen, um dem Idealbild
stimmt
zu...
Stimmt, wenn wir wieder was zum Thema, was man an Selbstoptimierung hassen kann, geistesgestörte Operationen wie sowas, sich die Beine brechen lassen, damit sie länger werden. Also Schönheitsideale verändern sich ja auch, ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Und dann machst du irgendwie was... Und dann auf einmal 10 Jahre später heißt es, Moment mal, das finden wir überhaupt nicht mehr scharf. Wir brauchen jetzt kleine, kurze Stummelbeine. Da stehst du da mit deinem Talent und hast dir gerade da alles wegbrechen lassen. Also das kann es ja auch nicht sein. Gibt ja auch so durchaus Sachen, wo Männer Minderwertigkeitskomplexe kriegen können, weil sie Schönheitsideale von durchtrainierten Muskelleuten sehen oder sowas. Ne? Aber ist auf dieser Seite auch was über Männer?
Schönheitsgebot, der perfekte Mann. Ich habe es gerade mal gegoogelt.
Ah ja, sehr gut.
Männer sollten groß, schlank und möglichst sportlich sein. Wenn sie zusätzlich ein schmales Gesicht, markante Wangenknochen und einen gebräunten Teint besitzen, gelten sie als besonders attraktiv. Sobald die Proportionen stimmen, sehen Frauen auch gerne über dünner werdendes Haar oder Geheimratsecken hinweg.
Na okay. Wenigstens ist es gerecht, ungerecht. Könnte ich mir eigentlich so Muskelimplantate machen? So, das, weißt du, so.
Klar, sowas gibt's doch bestimmt auch.
Ja, das wär's.
Was vielleicht dir helfen würde... wäre das nächste Ding, was ich mitgebracht habe, weil es gibt einen krassen Trend, das ist die Abnehmspritze. Hast du davon mal was gehört?
Selbstverständlich. Ich kannte sie schon, bevor alle sie kannten, wie ich an dieser Stelle sagen möchte, aber nicht, weil ich sie benutzte, sondern weil sie ja auch tatsächlich ursprünglich mal als ein Medikament benutzt wurde für Leute mit Diabetes beispielsweise, die dabei hilft, abzunehmen.
Ja, Abnehmspritze, das ist halt gerade totaler Trend. Du hast total recht, das ist eigentlich ein Medikament für Diabetiker, der Einsatz von Ozempic-Wirkstoff Semaglutid. Der SWR aktuell in Rheinland-Pfalz hat auch so einen Fall mal beschrieben, da hat eine Mutter ganz besorgt beim SWR angerufen, dass ihre Tochter, die eigentlich sehr sportlich war, einfach ganz schnell mal eben ein paar Kilo verlieren wollte, weil sie offensichtlich sich nicht optimiert gefühlt hat. Mhm. Und dann hat sie einfach im Internet bei Dr. ABC auf so einer Plattform ein paar Sachen eingegeben und hat einfach, ohne dass der Arzt sie gesehen hat, kein Videocall, nix, keine Dokumente, hat sie einfach diese Spritze zugeschickt bekommen. Das ist natürlich eigentlich überhaupt nicht zulässig, weil du kannst diese Spritze erst ab einem BMI von 30 oder 27, aber mit Krankheitsbegleiterscheinung bekommen und natürlich auch erst ab einem gewissen Alter. Naja, und dann hat der SWR aktuell da einfach mal die Redaktion drauf angesetzt und gesagt, ja komm, das probieren wir jetzt auch aus. Wir überprüfen das, ob das wirklich so einfach ist. Und dann haben die diese Online-Formulare einfach ausgefüllt und bei einem von 4 Plattformen, die sie da angeschrieben haben, wegen dieser Abnehmspritze, hat es geklappt. Einfach so. Und man hat einfach falsche Angaben gemacht. Man hat trotzdem diese Spritze bekommen. Es ist halt natürlich massiv scheiße, weil die Abnehmspritze ist halt für adipöse Menschen gedacht oder halt Menschen mit einer Schilddrüsenerkrankung oder so, ne? Und die halt Schwierigkeiten haben und abnehmen und ja, und nicht halt für faule Säcke wie Falk zum Beispiel. So, und
also die brauche ich auch noch nicht. Noch nicht.
Du brauchst keine Abnehmspritze. Du bist wunderschön.
Ja, danke. Ja.
Du bist wunderschön. Also ich finde es halt so krass, weil man weiß ja auch gar nicht, noch nicht so viel über die Nebenwirkungen und so, ne? Und das befeuert ja nur noch ganz junge Frauen, dann das einfach dann zu machen und dann diesem Idealbild zu entsprechen und weiß ich nicht. Also.
Also ich glaube, das ist ja natürlich eigentlich keine schlechte Erfindung als solche eben, wenn man sie für die richtigen Anlässe anwendet. Ne? Aber ich glaube, es ist auch typisch, dass alles, was es gibt, was sowas macht, machen kann, also auch gemacht werden wird. Das ist so ein bisschen so wie, wenn Eingriffe an, also das ist jetzt gar nicht unbedingt Selbstoptimierung, aber vielleicht Optimierung des eigenen Kindes. Ja, da gibt es ja auch schon so Möglichkeiten vor der Geburt. Und das wird sicherlich in der zukünftigen Forschung eher einfacher werden als schwerer, schon bestimmte Merkmale festzulegen oder so. Und das ist noch natürlich verboten in tausende von Ländern.
Das macht ja jetzt eine Riesendebatte auf.
Ja, aber eines Tages wird das gemacht. Ich glaube, alles, was es gibt, wird gemacht. Und deshalb wird eine Spritze, die eigentlich dafür genommen ist, Leuten zu helfen mit Krankheit, wenn das Schönheitsideal schlank sein ist und man einfach sich eine Spritze geben kann, anstatt sich anzustrengen, sage ich jetzt mal vereinfacht ausgedrückt, dann werden das Leute haben wollen. Das kann ich sogar in Maßen verstehen, weil einfacher geht's ja nicht.
Ja, da hast du eigentlich recht. Aber das Ding ist halt, du meintest ja, das ist ein Medikament für Diabetiker und dadurch, dass das so ein Trend geworden ist mit dieser Abnehmspritze, gab es einen Engpass für Diabetiker. Die haben ihre Medikamente nicht mehr bekommen.
Ja, ist
also einfach richtig krank, ne? Ja, und dann kommt ja auch noch dazu, dass es halt fucking teuer ist, ne? Also so eine Abnehmspritze kostet irgendwie fast 400 Euro und davon musst du halt dann auch mehrere nehmen.
Ja, wird Geld mit verdient. Das ist eigentlich eine knaller Überleitung, wirklich, muss man sagen, denn ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, einfach mal die Grundfrage gestellt, warum ist denn das überhaupt alles so beliebt und wer profitiert eventuell davon? Und natürlich, Wunder, Wunder, die Wirtschaft profitiert auch davon, das ist ja auch per se erstmal nicht schlecht, aber die Umsätze, die ich in dieser Statistik hier gesehen habe, fand ich schon beeindruckend. Das sind jetzt verschiedene Teilbereiche, das eine ist zum Beispiel Beauty oder Körperästhetik, Fitness, Training, Sportbereich und Ernährung, ne? Also dann hier ist auch noch sowas bei wie Tattoos, Piercing und solche Sachen, also alles, was natürlich mit Schönheit zu tun hat, was hier nicht bei ist, es Mode. Ja? Also bei Mode ist nochmal ein eigener Begriff. Und dann, was wir hatten, Coaching, Mindset, Selbstverbesserung. Wenn man alles zusammennimmt, was ich gerade aufgezählt habe, dann kommt man, was ich schon krass finde, weltweit grob auf 1,2 bis 1,5 Billionen Euro pro Jahr. Ja, das sind 1.500 Milliarden. Und es gab interessanterweise hier noch die Statistik nur für Deutschland, da spricht man aber auch noch von 25 bis 40 Milliarden pro Jahr, wenn wir jetzt die Bereiche haben.
Oh, ich glaube, alleine in dem Bereich halt Ernährung und Supplementierung, also die ganzen Supplements, die man kaufen kann, also sowas von Vitamin C und Zink und Kupfer und Gedöns, ne? Das ist alles fucking teuer.
Das nimmt auch jeder fast, oder? Mindestens, ich musste jetzt bei Zink sofort daran denken. Klar, ne? Gegen Erkältung oder was, vorbeugend. Aber es ist ja alles auch so mittelprächtig bewiesen in seiner Endgültigkeit, was wie viel bringt, ne?
Mikronährstoffanalyse. Ich glaube ja dran.
Mikronährstoffanalyse. Hast du eine gemacht schon mal?
Ja, tatsächlich. Ich habe eine Mikronährstoffanalyse gemacht, weil ich so dolle, also ich will einmal dolle schlimm an Depression erkrankt und es ist halt ein wahnsinnig langer Heilungsprozess. Wenn du einmal dolle Depression hattest, dann saugt es dir alles an Speicherkapazitäten aus seinem Körper raus. Also alles ist leer. Eisen, Magnesium, alles. Der Körper nutzt einfach alles, um sein ganzes Wirrwarr im Kopf, um dem irgendwie gerecht zu werden. Mhm. Mir hat dann jemand empfohlen, mal so eine Mikronährstoffanalyse zu machen. Also man kann natürlich beim Arzt so ein ganz normales Blutbild machen, aber da wird er dir immer sagen, ja, du bist topfit. Das haben mir alle Ärzte gesagt, du bist topfit, du hast richtig gute Werte. Und dann bin ich aber zum Mikronährstoffanalysten gegangen und der meinte so, ja, eigentlich nicht, weil dein Eisenspeicher ist komplett leer. Du hast gerade mal so genug Eisen, dass du über den Tag kommst. Ne? Das ist nicht cool. Und das wird auch erklären, warum du so müde immer bist. Bei dieser Mikronährstoffanalyse ist es halt so, dass du nicht verglichen bist mit dem Durchschnitt der Menschheit, weil, ich meine, guck uns an. Was haben wir wohl für einen Durchschnitt?
Ja, selbstverständlich.
Der vergleicht dich mit dem gesündesten Menschen oder mit dem Top 10% der gesündesten Menschen der Gesellschaft, der Welt.
Da freue ich mich ja jetzt schon auf die Ergebnisse.
Also versucht deine Werte mit diesen Werten anzugleichen oder sich zumindest dahin zu bewegen. Daher kann er auch viel mehr sagen, okay, hier fehlt dir was, da fehlt dir was, da müssen wir nachsteuern. Okay. Und also ich habe tatsächlich persönlich richtig krasse Erfolge damit erzielt, weil ich war vorletztes Jahr, war ich einfach die ganze Zeit krank, jeden Monat krank. Musste meine Tour verschieben, lalala, es war einfach nur total der Abfuck. Weil ich halt noch so geschwächt war vom Immunsystem her. Ich habe 2,5 Jahre nehme ich den Scheiß schon. Ich war jetzt dieses Jahr nicht einmal krank. Ich bin fitter, ich bin robuster. Mein Körper hat einfach viel mehr Kraft. Also ich schwöre so ein bisschen drauf.
Jetzt weiß ich die Frage. Du glaubst, dass das auf jeden Fall daran liegt, hauptsächlich.
Natürlich habe ich auch Therapie gemacht, ne? Und
ich meine jetzt aber auch so die Gesundheit, also die Erkältungsabweisen und so.
Doch, ich hatte mein ganzes Leben lang immer zu tun mit ganz oft krank werden. Jeder Infekt, ja, und nach der Depression war es noch schlimmer. Und jetzt, also ich war noch nie in meinem Leben ein Jahr nicht krank. Also das gab es einfach noch nie. Und das ist ja schon ein krasser Erfolg.
Ja, ich meine, kann ja sein, dass es damit zusammenhängt. Ne? Aber da sind wir jetzt eigentlich auch schon in dem schönen Teil. Auch wir arbeiten an uns. Oder versuchen, besser zu werden oder gesünder zu werden, wie in deinem Beispiel jetzt. Also ich habe auch schon selbstoptimierende Sachen gemacht.
Nein.
Man glaubt es kaum, aber... nee, und zwar... Weil wenn man mal ganz ehrlich ist, kann man natürlich auch unter dem Aspekt Selbstoptimierung alle Veränderungen, die man an sich selbst vornimmt, um theoretisch sich besser zu fühlen oder gesünder zu leben, sind ja dann eine Form von Selbstoptimierung. Und so habe ich das jetzt mal angepackt. Und da habe ich jetzt so 2 Sachen mit. Erstens habe ich aufgehört zu rauchen.
Na.
Das ist ja auch eine Form von, ja doch tatsächlich.
Wie also, lange jetzt schon?
Jetzt schon fast, ja, 2 Monate. Das ist schon, wow. Wie ich finde, nicht schlecht, ja. Und da kann man einfach, warum macht man das? Man kann einfach weiter rauchen. Bei mir war aber die Motivation jetzt nicht irgendwie gesund leben oder Geld sparen oder so, sondern ich fühlte mich nicht frei, ich fühlte mich fremdbestimmt. Das ist ja auch eine Form von Motivation. Und das machen ja viele solche, das wäre jetzt auch wieder ein guter Vorsatz gewesen. Ich habe es aber schon im Dezember gemacht, deswegen war es halt bei mir nicht zum ersten.
Wie hast du das gemacht? Waren da mehrere Versuche vorher oder?
Ich habe schon 2 Mal in meinem Leben aufgehört und wieder angefangen, aber diesmal hatte ich auch so ein Gefühl, jetzt machen wir es mal ganz. Die anderen beiden Male habe ich immer gedacht, ich höre jetzt erstmal auf und später werde ich Gelegenheitsraucher. Das ist also ein klassischer Fall von Selbstbetrug. Und ich wurde auch Gelegenheitsraucher, bloß nahm die Gelegenheit zu. Und dann habe ich halt wieder einfach immer geraucht. Aber jetzt habe ich gerade ein ganz gutes Gefühl. Ich habe dann eine Hypnose gemacht, weil mir davon vorgeschwärmt wurde, wie toll Hypnose wäre dafür. Und ich weiß auch, wie so alle in meinem Freundeskreis sagten, Falk macht eine Hypnose, das hätte ich gar nicht gedacht. Aber alle auch sagten, ey, wenn das hilft, also vor allem die Raucher, dann machen wir das auch. Hat aber nicht geholfen. Also leider.
Hat nicht geholfen?
Nee, also ich will das gar nicht kleinreden und schlechtreden. Ich glaube, für manche Leute ist das, dass mein Hypnotiseur sagte nachher, vielleicht sind sie ein zu kritischer Geist. Aber er hat das nicht als, er hat das nicht als Kompliment gemeint, leider. Aber ich habe halt gedacht, nee, jetzt höre ich halt auf. Und dann war also Willenskraft alleine ist das, will ich es jetzt auch nicht nennen. Man muss es, glaube ich, auch einfach wollen und das als Gewinn sehen. Das hilft, hat mir geholfen. Aber das habe ich gemacht und jetzt kommt's. Ich habe auch eine Schönheits-OP schon gemacht.
Nein. Was?
Ja,
das wusste ich. Was hast du gemacht? In deinem Gesicht?
Nein, nicht in meinem Gesicht.
Untenrum?
Ja, nee, das, so schlimm ist es nicht. Aber ich habe eine Schönheits-OP gemacht. Ich habe nämlich mir mit einem Laser eine Warze am Bein vor ein paar Jahren entfernen lassen. Ja, super langweilig,
Jesus,
ne?
Jesus Christ, Alter, was ist das denn? Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt hier Knieverschönerung oder
Knieverschönerung.
Sowas. Oder eine scheiß Warze, Falk, echt jetzt?
Ja, super langweilig.
Das ist deine Selbstoptimierung?
Ja, aber ich habe dann gedacht, das ist auch eine reine Schönheits-OP, man muss gar nicht drum rumreden. Also wenn ich jetzt mich lustig mache über Leute, die sagen, hat er sich die Nase gemacht oder so. Ja, also eigentlich habe ich ja auch, bin ich auch nicht viel besser. Mich hat die gestört, ich fand die ästhetisch nicht ansprechend, also habe ich die für 120 Euro weglasern lassen.
Am Bein hattest du die?
An der inneren rechten Wade unten.
Ist das nicht auch so eine Stelle, wo man auch gelegentlich so ranrubbelt und das dann unangenehm ist?
Nein, die war jetzt nicht so eine, das war nicht so eine riesige Stielwarze, die bis zwei Zimmer weiter reichte. So schlimm war es nicht. Es sah, wie ich fand, einfach scheiße aus. Und irgendwie hat es mich gestört. Da habe ich gesagt, ich frage jetzt meinen Hautarzt. Kleiner Hass des Tages nochmal am Rande. Bei meinem Hautarzt in Berlin kriegst du einen Termin mit 11 Monaten vorher. Ne? So krass ist das. Aber wenn ich sage, ja, 120 Euro zahle ich eben selbst, sagt er, ja, kommen Sie morgen, wann Sie wollen.
Oh, was für
aber
eine
das
Scheiße,
nur ein kleiner Hass des Tages nochmal.
Okay.
I hate you.
Ja, also wie sieht's aus? Darf ich dich jetzt fragen, hast du schon eine Schönheits-OP gemacht?
Ein Leberfleck musste entfernt werden, aber der war auch tatsächlich nicht mehr gut, sag ich jetzt mal. Ein bisschen
der war nicht mehr gut.
Der war nicht mehr gut.
Der hatte das Verfallsdatum überschritten.
Also ich hatte gerade Anfang des Jahres schon wieder so eine Phase, wo ich so unsicher war mit meinen Augenringen tatsächlich. Also mit zunehmendem Alter und der Depressionserkrankung habe ich so dolle Augenringe entwickelt. Und da kriege ich halt auf Social Media immer so mega viel Abhatung. Nicht mega viel, aber
ja,
schon
so?
Halt irgendwie so, ja, kriege ich so Kommentare von wegen, schlaf doch mal mehr, kümmere dich mehr um dich und was ist mit dir? Du siehst krank aus und so.
Was machen solche Leute, ey? Dass man das, so hat ja auch nichts mit deinem Inhalt zu tun. Also ja.
Ja, voll. Aber, und für mich war es das erste Mal, dass mein Aussehen halt so halt voll kritisiert wurde und das offensichtlich Menschen richtig empört hat. Und ich war so, ja, was soll ich machen? Das ist halt mein Gesicht. Also ich kann es ja nicht wegmachen. Es ist nun mal da.
Ja, aber stimmt, dass das das auslöst, oder? Ich würde uns beide als recht selbstbewusst grundsätzlich beschreiben, ja. Also zumindest nicht, aber trotzdem krass, dass sowas, was das mit einem macht, ne?
Klar, wenn ich halt super gerade selbstsicher unterwegs bin, weil ich dich mal wieder erfolgreich niedergemacht habe zum Beispiel, dann kriegen mich solche Kommentare nicht.
Ja, okay.
Wenn ich aber selber wie ein kleines unselbstbewusstes Kätzchen zusammengekrümmt auf meiner Couch liege mit PMS und was weiß ich, dann kriegen mich solche Kommentare. Und da bin ich halt unsicher. Und dann war es jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres, war wieder so eine Phase, gerade im Winter. Und dann habe ich mir einfach einen Beratungstermin in so einem Dermatologikum in Hamburg geholt und bin dahin und habe sie gefragt, können wir was machen wegen meinen Augenringen? Das war schon das zweite Mal, dass ich da saß, ne? Und die meinte dann so, naja, entweder wir operieren das Ganze, schneiden das auf, straffen das hoch oder wir machen da Fetteinspritzungen rein oder halt Botox, Hyaluron, bababa.
Ja.
Und ich habe nur da gesessen und dachte so, auf gar keinen Fall machst du das, Elisa. Ich habe einfach viel zu viel Schiss davor, wie dann mein Gesicht danach aussieht. Und ja, auch Schmerz und so.
Und die Angst auch davor, dass man mit dem Ergebnis in dem Fall dann auch noch irgendwie unglücklich ist oder denkt, oh Gott.
Ja, ist ja auch alles nicht billig. Dann gibst du da irgendwie 1000 Euro aus dafür, dass es gar nicht klar ist, ob es klappt.
Aber ich bin grundsätzlich auch gar nicht so Anti-Schönheits-OPs, muss ich sagen. Also ich meine, dass das alles immer Perversionen annimmt, das wissen wir ja. Dass dann Leute überhaupt nicht mehr wieder zu erkennen sind oder halt irgendwelchen Idealen versuchen zu entsprechen. Aber eigentlich meine Eitelkeit haben wir alle. Warum schminkt man sich mal? Warum macht man sich schön? Ja, also warum, man will vielleicht auch mal gefallen. Ich finde, das kann man ruhig zulassen, deswegen sollte man sich auch nicht nur über alle lustig machen, obwohl es sehr viel Spaß macht.
Da zeigt sich Falk seine Persönlichkeit.
Also wenn du jetzt selbst sagen würdest, mich stören meine Augenringe gigantisch, ich hasse das so sehr an mir, jeden Morgen wache ich auf und stört mich, dann finde ich das eine gute Motivation, wäre dann eine. Aber wenn man halt das macht als Reaktion darauf, dass Leute scheiße zu einem sind, dann ist das so schade, finde ich. Und ich wette, die meisten Schönheits-OPs kommen nicht nur aus eigener, intrinsischer Motivation.
Letztendlich muss ich ja trotzdem Umgang damit finden,
ja, klar.
Weil ich gucke jetzt in den Spiegel und mir fallen die Dinger nun mal jetzt auf. Ich will aber keine Schönheits-OPs machen, deshalb gehe ich jetzt immer zu Kosmetik, die machen da Mikroniedeling und dann bilde ich mir ein, dass es dadurch besser wird.
Ich lerne heute so viel Mikroniedeling.
Was ich aber auch gemacht habe, das mache ich auch oft immer so, wenn mir ein Thema querhängt und ich das nicht verarbeitet bekomme, habe ich einfach einen Song drüber geschrieben.
Das ist sowieso die beste Form. Da haben wir Glück, das können wir machen. Das ist auch eine Form von Therapie. Selbstoptimierung durch Kunst.
Hören wir mal rein.
Augenringe einer Frau. Scheint es sich das sehr beschäftigt, dass sich das mehr stört als der Höcke im TV. Sagt so viel mehr über dich als über mich.
Falk, hast du denn dich körperlich auch schon mal optimiert? Also hast du da schon mal richtig
Studio-Action? Ja, habe ich. Habe auch schon mal Sport gemacht.
Aha, ich kenne ja nur dein Lied übers Joggen. Ich weiß, dass du Joggen hast.
Ich meine nach wie vor, man muss es mit dem Sport nicht übertreiben. Ist auch ungesund, wenn man zu viel Sport macht. So rede ich mich seit Jahren da eigentlich ganz gut raus. Ich mache aber auch einmal die Woche trotzdem Sport, vor allen Dingen seit ich älter geworden bin. Habe ich so gemerkt, verdammte Scheiße, das hilft auch noch. Das ist halt wirklich blöd. Also ich habe auf einmal keine Rückenschmerzen mehr gehabt und sowas. Ich hatte immer Rückenschmerzen.
Ja, richtig geil.
Ja, und da habe ich gedacht, Guck mal, toll, dann muss ich das ja machen. Was ein Scheiß.
Neulich hast du noch irgendwas erzählt. Machst du das noch mit so Elektroschocksport?
Klingt komisch, wenn man es so erzählt. EMS-Training mit so Impulsen. Also es ist aber schon, dass man, das gibt's auch, fand ich toll. Habe ich jetzt erst erfahren, dass man einfach am Stuhl sitzt und diese Dinge angeschlossen bekommt und nichts macht. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das gemacht. Nee, das hätte mich dann auch so. Es ist quasi ein bisschen wie 30 Minuten mit Personal Trainer hart so Training machen und dabei trägt man das, ja.
Ich hatte in meinen 20ern tatsächlich so richtigen Sportwahn entwickelt, weil ich so auch so dachte, ich muss meinen Körper richtig heftig optimieren, ich muss irgendwie so sein, wie alle sagen, dass man aussehen soll, keine Ahnung. Und habe dann Freeletics angefangen zu trainieren und habe halt so High-Intensity-Körpertraining gemacht und war halt einfach 6-mal die Woche. Hast richtig übertrieben. 6-mal die Woche Vollgas, dann hatte ich noch Fußballtraining. manchmal habe ich auch beides gleichzeitig, also nacheinander gemacht. Und das war einfach richtig crazy. Habe ich versucht, noch meine Ernährung da umzustellen. Hab Alma Seed-Shakes getrunken und so ein Scheiß.
Das ist ja wirklich schlimm.
Hab mich komplett reingeschraubt. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ich nehme ja gar nicht mehr am Leben teil. Also dann, ich liebe es, in den Irish Pub in Lüneburg zu gehen. Ich liebe es. Ich liebe es, Bier zu trinken, Live-Musik zu hören. Habe ich einfach nicht mehr gemacht, weil das nicht in meinen Trainingsplan gepasst hat. Und dann irgendwann bin ich aufgewacht und dachte so, na, so kann es jetzt nicht weitergehen. Das ist ja scheiße. Das ist die Frage dann, wann hört Selbstoptimierung, wann kann man damit aufhören? Wann ist denn mal Schluss, weißt du? Es geht ja immer noch höher, schneller, weiter.
Unter der Prämisse kann man eigentlich, wenn man das wirklich radikal denken würde, könnte man ja nie aufhören. Es wird ja niemals ein perfekter Zustand kommen. Aber was du gerade beschreibst mit deinem Sportding, ist halt auch, glaube ich, dieser Klassiker mit, es fängt an aus berechtigten Gründen die gute Idee, mehr Sport zu machen vielleicht. Also hoffentlich auch aus guten Gründen. Und dann wird sich irgendwann die Frage stellen, warte mal, aber hier ist noch was drin, hier wäre noch mehr möglich und so weiter. Und das klingt ja dann, wenn man sich sagen darf, das ist ja hinter dich gebracht, schon ein bisschen wahnhaft.
Ja, ich sag ja, das war meine Sportwarnphase.
Eine Sportwarnphase hatte ich nie.
Mich würde jetzt noch interessieren, was unsere Fans denn dazu sagen.
Interessanterweise diesmal haben wir erstmal eine Wortmeldung, die wir gar nicht selber verlesen müssen, was ich ja sehr wunderbar finde. Unser lieber Freund und Kollege Melvin Haag hat mal ein schönes Beispiel gemacht, was vielleicht etwas Triviales, Kleines ist. Also nicht direkt die große Selbstoptimierung, aber was schon, wie ich finde, ja etwas ist, wo man sich vielleicht drin wiederentdecken kann.
Selbstoptimierung ist etwas, das man auf jeden Fall radikal übertreiben kann. Zum Beispiel, wenn man mein Vater bei den Urlaubsvorbereitungen ist. Vater, rufe ich, was liegt da für eine komische Spritze bei dir im Bad? Das ist doch hier kein Berliner Kinderspielplatz. Antwort: Junge, ich optimiere das Gepäck. Wir fahren 14 Tage in den Urlaub, das bedeutet 5-mal Haare waschen, das sind jedes Mal 4,5 Gramm Shampoo, die 22,5 Milliliter fülle ich hier mit dieser Spritze genau ab. Brillant oder bescheuert? Was sagt ihr?
Ja, das ist auch ein schönes Beispiel. Ist gar nicht so schlimm wie direkt OPs und das ganze Leben umstellen. Aber kann man sich daran wieder entdecken, dass man, das macht ja auch irgendwie jeder optimal, einen Koffer packen grundsätzlich. Ich meine, da ist es schon ein bisschen wahnhaft, das abzumessen, aber...
Ja, voll. Aber ich bin gerade voll drin, weil mein Koffer liegt gerade hier auch. Ich bin am Packen, weil ich jetzt in Urlaub fahre. Und ich habe original auch mein Shampoo jetzt nicht minutiös abgemessen, ne?
Aber schon so,
umgefüllt in so kleine Fläschchen, damit ich nicht die großen Flaschen mitnehme. Was ja, natürlich ist das Optimum. Aber das, so das finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben von Melvins Vater.
Gut, aber dann haben wir auch noch Lesermails. Also hier haben wir einen Beitrag von Harald. Um eine Selbstoptimierung vorzunehmen, ist nicht nur eine gnadenlose Selbstreflexion vonnöten, als auch eventuell eine Fremdeinschätzung ratsam, weil man ja selbst meist bestimmte Sachen einfach nicht sieht oder sehen will. Nun stellt aber das Optimum für jeden etwas anderes dar. Eine Frau steht vor dem Spiegel und sucht und findet etliche Sachen, die ihrem Empfinden nach optimiert werden können. Der Mann steht vor dem Spiegel, rubbelt sich den Schnitzelfriedhof und sagt: Passt schon.
Mit dem Schnitzelfriedhof? Ja. Was meint er damit?
Ich kannte die Bezeichnung jetzt auch nicht. Also er meint einen Bauch voll Schnitzel, hätte ich jetzt mal einfach ganz, ganz simpel so analysiert.
Ach so. Ich habe irgendwie das Schnitzel da unten, weißt du?
Ach so, ist das eine gängige Bezeichnung in deinem Umkreis für Penis?
Nee, gar nicht. Das war ich gerade so verwirrt gerade. Weil der rubbelt sich den Schnitzelfriedhof.
Das reicht jetzt. Ja, mir fallen jetzt nur ganz schreckliche Wortwitze ein, die wir alle nicht machen wollen in so einem intelligenten Podcast, wie wir ihn hier führen. Also, wer bestimmt eigentlich, was optimal ist? Ja, man selbst irgendwie, aber eben auf welchen Faktoren, hatten wir alles schon gesagt. Finde ich, hat er sehr schön zusammengefasst. Und ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich Gelassenheit bei solchen Entscheidungen und nichts überstürzt.
Nicht dem ersten Impuls folgen und seine Augenringe aufschneiden lassen. Einfach nicht machen.
Und erst recht nicht selber einfach machen.
Und dann hat Harry noch geschrieben, dass es auch wichtig ist, das Umfeld mit zu optimieren, wenn man sich selber optimiert. Also einfach alles optimieren. Aber da hat er natürlich recht. Wenn man sich selber optimiert, sprich zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du willst halt aufhören zu rauchen, du hast aber nur Raucherfreunde, die finden dich dann doof, weil du nicht mehr mitrauchst, unhöflich oder so, weißt? Da müssen die weg.
Wenn man die Freundschaft beendet, weil einer raucht und der andere nicht oder umgekehrt, dann sollte man tatsächlich die Freunde ersetzen, denn dann scheint es nicht allzu Gute zu sein. Aber ja, ich glaube schon, das Umfeld entscheidet ja. Also wenn dein Umfeld tatsächlich dir die ganze Zeit sagt, ey, du hast so eine hässliche Stirn, mach mal was oder so, dann sollte man tatsächlich vielleicht das Umfeld optimieren und einfach austauschen. Das
Einzige, wo ich das mal hatte mit dem Umfeld, war, als ich angefangen habe, Therapie zu machen und es mir dann Stück für Stück besser ging, haben das auch zwei Freundschaften nicht überlebt, weil ich einfach mehr Grenzen gesetzt habe und so.
Ja, finde ich auch ein gutes Beispiel, aber vielleicht ist es auch normal, dass man im Laufe seines Lebens bei bestimmten zwischenmenschlichen Beziehungen auch einfach mal merkt, das passt nicht mehr. Vielleicht hat es ja trotzdem seine Zeit.
Ja, es gibt aber natürlich auch noch eine andere Perspektive darauf. Und zwar passt die Zuschrift von Andreas dazu ganz gut. Er schreibt nämlich, ich bin trockener Alkoholiker und habe immer wieder mal mit Depressionen zu kämpfen. Durch viele Therapien habe ich mittlerweile gelernt, mich so anzunehmen, wie ich bin. Ich muss mich nicht optimieren, vielleicht ein bisschen justieren. Um diese Erkenntnis zu bekommen, musste ich natürlich auch eine gewisse Reflexion betreiben. Er definiert Selbstoptimierung eher als ein zu sich selber finden, was für ihn vorrangig in einer Gruppe klappt. Er findet es wichtig, dass Reflexion oder Selbstreflexion einen Austauschraum bekommt. Und so funktioniert zum Beispiel auch so eine Selbsthilfegruppe. Und da ist es natürlich super wichtig, wenn man Alkoholiker ist und da raus möchte, muss man zwangsläufig sein Umfeld sehr anpassen, damit man da nicht wieder reinfällt, gerade bei Suchterkrankung. Ich finde halt, sein Beitrag ist halt voll was fürs Herz, weil das halt so ehrlich ist und er hat halt richtig was mit uns geteilt hier. Und deswegen möchte ich ihm auch den Wunsch erfüllen, weil er möchte gerne jemanden grüßen. Und zwar möchte er seine Selbsthilfegruppe grüßen. Das ist die OSL, Ohne Sucht Leben in Bienenbüttel. Und das Bündnis Bienenbüttel summt bunt für Toleranz und Vielfalt. Also danke für eure Arbeit und danke, dass ihr dabei geholfen habt, dass Andreas wieder zu sich selber findet.
Und ich finde total die Formulierung Selbstjustierung super.
Das ist leichte Justierung an dem, was sowieso schon vorhanden ist und man soll halt mit seinen Ressourcen schauen, was überhaupt möglich ist, ne? Bevor man sich halt da zu Tode sportlert, wie ich das in meinen 20ern gemacht habe.
Und vielleicht gibt's bei so bestimmten Dingen wie Schönheit, Fitness, Äußerlichkeiten oder auch innerer Zufriedenheit, gibt es gar nicht das eine Optimum. Und damit ist es auch schwer, dem hinterher zu jagen.
Falk, es ist soweit. Unsere allmonatliche Hassskala wartet auf uns.
Immer der Moment, auf den ich mich am meisten freue, wenn man auch noch Hass bewerten darf.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr hast du das Thema Selbstoptimierung?
Ich gebe hier nur eine schlappe 6, weil es eben ein so breiter Komplex an Einzelthemen sind, die da drin hängen und viele davon gar nicht schlecht sind, wenn man sich daran traut und sich eben vielleicht auch ein bisschen verbessert. Außerdem schadet es einfach meiner Meinung nach überhaupt gar nicht, sich zu verbessern. Allerdings rutscht es vielleicht zu sehr in Extreme und auch in Absurditäten, die mich aber eher erheitern, als zu großem Hass zu fühlen. Deshalb, ja, 6, sogar 5. Na, ich bleib mal bei einer 6, ist schon auch, dass ich daran vieles lächerlich finde.
Also ich hatte mir vorher tatsächlich überlegt, dass ich eine 5 vergeben wollen würde. Und deine 6 hat mich jetzt darin bestärkt, weil ich finde es so 50-50. Mhm. Weil viele Sachen sind schon hilfreich. Also ich nutze zum Beispiel auch To-Do-Listen, Wochenplanung und ich track auch meine Stimmung, gerade in Bezug auf Depression muss ich halt immer gucken, wie bin ich drauf, wie viel Energie habe ich und so. Das hilft mir schon. Und dazu gibt es dann auch so ganz tolle Tools, die man dann so nutzen kann. Aber ich gebe trotzdem eine 5, weil halt 50% von dem Thema mich auch einfach zur Weißglut treiben, wenn sie mich so unter Druck setzen, weil man kann ja ständig noch geiler und besser werden. Gerade in unsicheren Phasen, die ich manchmal habe, denke ich so, oh, du du müsstest noch so viel machen und wenn du das nicht machst, dann hast du halt einfach versagt, weil es ist deine eigene Verantwortung, krieg den Arsch hoch. Und dann denkst du, ja, aber manchmal ist das Leben auch einfach hart, so, da kann man auch einfach mal auf der Couch sitzen und auch einfach mal Chips essen und sagen, so, heute nicht. So.
Man darf auch einfach schwach sein und nicht optimal, das ist doch toll.
Ich glaube, jeder muss so ein bisschen einfach das finden, was zu ihm oder ihr passt.
Ich habe auch gerade gesagt, man darf auch schwach sein. Jetzt denke ich gerade, was das für ein blöder Satz. Was heißt denn schon schwach sein?
Ja, das impliziert ja gleich wieder, man muss immer stark sein und so wie der Biohacker aus den Niederlanden seinen Tag durchplanen und
also,
keine
haben...
Zeit zum Nachdenken.
Ja, richtig. Also ich muss feststellen, wir haben heute auch sehr viel gelernt. Ich habe heute sehr viel gelernt.
Ich gebe doch eine 6, ich hasse Selbstoptimierung.
Also doch eine 6, aber das finde ich ein bisschen langweilig jetzt, ne? Also weil irgendwie, wir
Nein,
sind sehr oft einer
fünf.
Meinung. Ja, wir sind auch jetzt nah beieinander. Ich würde mir wünschen, dass wir auch mal was haben, wo du eine 1 gibst und ich eine 9 oder so. Aber vielleicht kommt
Vielleicht beim nächsten Thema. Das könnte sogar sein. Was ist denn unser nächstes Thema?
Also unser Thema der nächsten Sendung ist vielleicht wieder auch eins, wo viele Leute ganz bestimmt ganz viel zu sagen haben. Also schreibt uns auf jeden Fall auch wieder eure Meinungen dazu, was ihr daran hasst oder warum ihr es weniger hasst. Nämlich unser Thema ist... Karneval oder Fasching, wie man in anderen Regionen sagt.
Schickt uns gerne eine E-Mail an info@hassaberherzlich.de. Alles zusammengeschrieben. Wir freuen uns.
Freust du dich auf das Thema?
Ich war noch nie auf dem Karneval. Ich freue mich drauf, was du mir alles zu berichten hast, weil ich habe schon vernommen, dass du oft auf Karnevalspartys dich rumgetrieben hast. Auch schon in verschiedensten diversen Kostümen.
Ja, das klingt jetzt seltsam, als wenn das mein Hobby wäre. So weit würde ich nicht gehen. Ich bin kein Karnevalist, das möchte ich jetzt schon mal verraten. Aber früher war das eigentlich an die absolut jährlich völlig normal.
Freuen wir uns auf viele Anekdoten aus Falk seiner Jugend.
Ja, und du musst dich jetzt mal einlesen vor allen Dingen.
Ich fahre jetzt nach Fuerteventura, Future Venture. Und da ist ja vielleicht sogar Karneval.
Ah ja, auf den Kanaren wird ja auch nochmal auf ganz andere Art und Weise Karneval
gefeiert.
Ja,
da werde ich gleich mal ein paar Eindrücke sammeln. Zum Schluss, ihr Lieben, möchten wir euch gerne noch einen Song von Falk vorspielen, weil der ganz hervorragend hier an unser Ende passt. Ein positiver Ausblick ins Leben.
Aufs Leben, ja.
Für alle, die sich selbst optimieren wollen, in ihrer Wahrnehmung oder ein bisschen optimistischer ins Leben zu gucken, ist das der richtige Song für euch. Wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch.
Tschüss, bis dann.
Tschüssi.
Funktioniert die Heizung nicht, wird auch nicht geschwitzt. Stehst du stundenlang im Stau, wirst du nicht geblitzt. Arm und pleite lässt ein schlechter Goldpreis sich ertragen. Bist du schlapp und unfruchtbar, plagen dich nie Blagen. Sterben deine Pflanzen ab, musst du sie nicht pflegen. Ohne Urlaub hast du viel mehr Zeit mit den Kollegen. Positiv, positiv, denk doch einfach positiv. Geht auch alles noch so schief? Nö, wir bleiben positiv.
Jetzt haben wir gar nicht über Penisvergrößerung geredet, Falk.
Aber wir hatten schon das mit dem Schnitzelrubbeln, das hat mir gereicht für einen
Tag.
Ja,
das Schnitzelrubbeln hat gereicht.
Ich weiß, das sagt man nicht. Doch ich hasse dich.